liebe Gemeinde hier in Weingarten, zum Zug kommen. Erstmal ein paar Annäherung und dann steigen wir fröhlich ein und fahren Zug. Zum Zug kommen, das haben wir gerade am Anfang schon gehört, heißt ja ankommen, ankommen im Leben. Und für uns persönlich, jeder Einzelne, heißt es vorkommen. Aber das Wichtigste ist, wir wollen ja alle leben. Und wir glauben, das geht eigentlich nur, wenn man zum Zug kommt und wenn man auch vorkommt. Und da haben wir mehrere Dinge, die uns so im Blick sind, wo wir glauben, wenn wir das erstmal haben, ja, dann kommen wir vor und dann beginnt das Leben. Also wenn ich Position eingenommen habe, eine größere Position im Beruf, auch in der Familie, wer länger verheiratet ist, weiß, dass es so ein bisschen, ja, bis man Position hat. Und glaubt, wenn man das erstmal geregelt hat, dann geht das mit der Ehe erst los. Aber auch in der Freizeit gibt es auch genügend Positionen, die man hat. Wenn man glaubt, dann kommt man vor, dann ist das Leben und dann ist man zum Zug gekommen. Ich bin ja jetzt auch schon länger im Geschäft. Es gibt noch andere Punkte, wo man sagt, jetzt kommen wir vor. Das ist, wenn man mehr Geld verdient, mehr Gehalt hat. Ich habe immer festgestellt, eine Gehaltsrunde nach der nächsten, das Gejammer nach einem halben Jahr ist genau das Gleiche, das Geld reicht nicht aus und man will mehr haben. Also die Gehaltserhöhungen haben nicht dazu beigetragen, dass man auch sozusagen im Leben angekommen ist. Andere haben dann eine andere Strategie, die sagen, also dieser Alltag, das lassen wir ganz sein, ich lebe nur noch von Urlaub zu Urlaub. Da komme ich dann vor, da werde ich bedient, all inclusive. Das Blöde ist, dass man sich selbst mitnimmt. Und das kann man dann mehr oder weniger abschalten. Also wenn man in so einen Zug einsteigt, wie wir da gesehen haben und reingeschoben wird, vergisst man mal kurz, wer man selber ist. Sondern ist glücklich, wenn man auch wieder raus kann aus dem Gewühl. Es gibt so Strategien, wie man vorkommt im Leben und im Leben ankommt. Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Wie komme ich endlich im Leben vor und was stört mich eigentlich am meisten? Und da habe ich festgestellt, dass ich eigentlich ganz einfach in meinem Alltag oftmals vom Ärger überfallen bin. Und es wäre doch schlau, so bin ich vorgegangen, dass ich gesagt habe, ich werde ja jetzt irgendwann 50, wenn ich hinkriege, dass das, was mich ärgert, in eine positive Wendung bringe, es mir sozusagen positive Energie gibt, das wäre doch schon was. Dann bin ich schon ein bisschen weiser, komm ein bisschen besser im Leben an. Also das meiste, was mich immer ärgert, ist der Ärger. Und wenn mich dieser Ärger im dritten Schritt, und das wollen wir jetzt einfach jeweils machen, in den Szenen, die ich Ihnen so beim Zugfahren deutlich mache, wenn dann vielleicht diese Szene, dieser Moment, der eigentlich ärgerlich ist, mir auch noch beibringt, habe ich mir als Theologe gesagt, wer eigentlich Gott für mich ist, ach, das wäre doch was. Und so möchte ich das mit Ihnen jetzt tun. 6 Szenen, ich habe nur 6 ausgesucht von dem, was und nicht die indische Bahn, sondern die deutsche Bahn uns schenkt an Momenten, die wir immer wieder hören, die ich selber erlebt habe. Also 6 Szenen und ich sage Ihnen, bei jeder Szene können Sie schon glücklich werden, also selig werden. Sie müssen nicht alle verstanden haben, schauen Sie, wo Sie für sich etwas wahrgenommen haben, an einem glücklichen Moment das Leben zu lernen und vielleicht wer Gott ist. Die erste Szene. Die Deutsche Bahn nach der Wende baut eine neue Schnelltrasse von Bayern über Thüringen direkt in Norden. Als diese Trasse, die ja nun Milliarden gekostet hat, fertig war, hat sie dummerweise festgestellt, dass in den Tunnels, die nun mal durch den Thüringer Wald gebaut wurden, aus Sicherheitsgründen Güterzüge und Passagierzüge sich nicht treffen dürfen. Das hat man erst dann festgestellt. Sehr ärgerlich, aber, und man kann sich ja darüber ärgern, unsere Steuern. Und jetzt überlege ich in einem zweiten Schritt, habe ich mir gedacht, was ist da das Positive, was kann ich da lernen für mein Leben? Oftmals in unserem Leben wollen wir doch zu viel auf einmal. Zu viel auf einmal. Das geht ja schon wieder bei dem nächsten Bauhaben, das wir haben in Berlin. Da gibt es ja einen Flughafen. Das sollte beispielsweise der Flughafen sein. Da wollte man auch zu viel auf einmal. Der mit den kürzesten Wegen, habe ich gelesen. Also da geht man rein und ist schon im Flugzeug. Bisher ist es auch der kürzeste Weg, weil überhaupt keiner läuft. Also keiner macht überhaupt einen Weg bisher. Das ist typisch für uns. Wir wollen immer zu viel auf einmal. Und das ist aber auch in unserem Miteinander so. Wenn ich auf Reisen unterwegs bin, am Bahnhof oder am Flughafen und auch selbst, wenn ich mit meinen Kollegen zum Teil unterwegs bin, wir wollen alles auf einmal. Wir arbeiten gleichzeitig, obwohl wir miteinander unterwegs sind. Das ist ja nicht nur der Laptop, wo alle da sitzen, sind miteinander unterwegs, reden kein Stück, sind 2 Stunden, 3 Stunden unterwegs, reden miteinander nicht mehr, weil sie erledigen ihre Arbeit. Und wenn der Laptop nicht mehr ausreicht, dann haben wir ein iPad und dann haben wir noch ein Smartphone. Wir sind überhaupt nicht miteinander. Um nachher festzustellen, eigentlich hätten wir ja was besprechen müssen, machen wir nochmal ein Meeting. Wir wollen zu viel auf einmal. Und wundern uns, dass wir nichts mehr zusammenkriegen. Und dass auf einmal nichts mehr zusammenpasst. Das Timing stimmt nicht, wie dieses Bild bei der Bahn uns deutlich macht. Und da hat die Bibel ein so wundervolles Hinweis, wie es eigentlich sein muss. Ich lese den einfach mal vor und uns wird fast schwindelig dabei. Und man sagt sich immer, kann der eigentlich, der Prediger, der das formuliert hat, nicht eigentlich das in einem Satz sagen? Er hat es uns geschrieben und wir haben es bis heute nicht verstanden. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu Herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Fast stinkelangweilig, ne? Und was für eine Weisheit. Aber bis heute schaffen wir es nicht, das zu tun, was dran ist, eins nach dem anderen. Zweite Szene. Unvorstellbar, aber wahr. Die Deutsche Bahn baut eine Brücke oder renoviert eine Brücke zwischen Remscheid und Solingen. Als diese Konstruktion, eine ehrwürdige Brücke, endlich fertig war, fuhr auch der ICE über diese Brücke. Dann haben sie aber erst wiederum im Nachhinein nachgerechnet, dass ein Zug ja selten ohne Passagiere und Gepäck rüberfährt. Und da war der Zug zu schwer. Also, wenn der Zug vor die Brücke kam, hielt er an, die Passagiere stiegen aus, mit dem Bus durch das Tal, wieder auf der anderen Seite hoch, Zug fährt über die Brücke, alle steigen wieder ein. So, wie man diese Brücke gebaut hat, eine Fehlkonstruktion. Das ist der Ärger, den wir als Steuerzahler wieder uns Gedanken machen. Und wir lieben doch Konstruktionen. Wir lieben Konstruktionen und keine Fehlkonstruktion, habe ich mir gedacht. Wie kann ich jetzt diesen Moment für mich wieder positiv gewinnen? Wir lieben Konstruktionen, wenn wir daran denken, an den Eiffelturm in Paris. Tausende täglich sind da und schauen sich das an. Ja, warum lieben wir Konstruktionen? Weil sie uns ein Stück von dem, was an Vollendung, wo wir uns sehen, dass etwas mal fertiggestellt, etwas wunderbar fertiggestellt werden, dass wir dort ankommen, das ist Leben. Da ist etwas Wundervolles, eine Konstruktion, die fertiggestellt ist, daraus gewinnen wir Kraft, weil wir sagen, etwas ist vollendet und nicht halb fertig. Die Franzosen haben zum Teil mit Renault ja auch Werbung gemacht, Konstrukteur de Automobil. Ich kann das Französisch nicht so gut, aber diesen Werbespruch habe ich mir gemerkt. Ja, warum? Genau wegen diesem Moment, Konstrukteur de Automobil. Und in einem dritten Schritt habe ich mir dann überlegt, wer ist eigentlich mein Gott? Da heißt es in einem Psalm, die Erde ist des Herrn. Er ist der Konstrukteur dieser Erde. Und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter geguckt. Konstrukteur dieser Erde. Er ist sogar viel mehr. Wir wissen mittlerweile, dass es in einer Galaxie 100 Milliarden Sterne gibt. 100 Milliarden Sterne. Und seit wir das Teleskop Hubble rumfliegen haben, ahnen wir, dass es 100 Milliarden Galaxien gibt. Wow, sage ich mir. Das ist doch ein Ding. Mein Gott ist nicht nur der Konstrukteur dieser Erde, er ist auch der Konstrukteur dieses Kosmos in einer Dimension, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und jetzt habe ich mir gesagt, in dem Ärger, als ich das mitgekriegt habe, was die Bahn da hingelegt hat, Mensch, wenn mein Gott der Konstrukteur dieser Erde ist und sogar der Konstrukteur des Kosmos und ich kann mit dem durch den Alltag gehen, was für eine Kraft mit mir. Das ist doch der helle Wahnsinn. Jetzt gehen Sie mal alle raus, nur mit diesem Gedanken und sagen, der Konstrukteur dieses Kosmos mit 10 Milliarden Sternen, die er gebaut hat, die er alle unter Kontrolle hat und unsere Erde auch, mit dem rechne ich einfach mal eine ganze Woche. Dritte Szene. Die habe ich jetzt selbst erlebt. Bin ja viel unterwegs, wir haben 150 Standorte in Deutschland. Ich musste von Stuttgart nach Hamburg fahren und bin mit einem Kollegen zusammengefahren. Und wir haben uns in Stuttgart getroffen im letzten Waggon eines IC, also nicht ICE, das ist wichtig, IC. Ich war in dem letzten Waggon, mein Kollege kam, sagte zu mir, ach, bin ich glücklich Zug fahren, das ist für mich Nostalgie. Früher bin ich so viel Zug gefahren und so, ich freue mich so drauf, bis Hamburg Zug zu fahren. Und ich sagte zu ihm, ach, ist das schön, dass du dabei bist. Ich erlebe immer dolle Sachen mit der Bahn und jetzt so eine Nostalgiefahrt, ich freue mich richtig drauf. Ich hatte dann auch schon einen Job, weil im IC gibt es ja keine Aircondition, es war Sommer und heiß und immer in den Bahnhöfen habe ich beide Seiten die Fenster aufgemacht, damit es durchlüftet. Das war so meine Aufgabe. Es ging auch alles ganz gut, bis wir in Frankfurt am Flughafen angekommen waren. Dort ich wieder meine Aufgabe, die Fenster aufgemacht, ja, und als ich gerade die Fenster auf hatte, stürmte von hinten und von allen Seiten eine GSG 9, vermute ich mal, oder irgendeine Einheit, den Waggon und brüllte mir entgegen, das da ist Ihr Koffer. Ich sagte, Moment, erstens ist das nicht mein Koffer, ich konnte ja aus dem Fenster gucken, das ist nicht mein Koffer, fragen Sie den Herrn hier, der ist mit mir auf einer Nostalgiefahrt. Das ist Ihr Koffer, sagte er. Sagte ich, oh, das wird ein Problem. Dann sagte ich ihm ganz deutlich und im gleichen Ton zurück, ich schmeiße meine Koffer nicht aus dem Fenster. Er guckte mich an und auf einmal waren die alle wieder weg. Ich gebe zu, das hat nichts mit der Deutschen Bahn zu tun, ich habe es nur in der Bahn erlebt. Aus dieser Szene, was kann ich denn da wieder draus lernen? Positiv. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwann wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und das klar und deutlich. Wer bin ich? Das kann hilfreich sein. Das kann wirklich hilfreich sein. In dieser Situation war das hilfreich, dass ich deutlich gesagt habe, wer ich bin und dass ich keine Koffer rausschmeiße. Aber viel grundsätzlicher muss ich rauskriegen, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Zu lernen, dass ich eine Mischung bin zwischen unglaublichen Stärken und Begrenzungen. Dass ich meine Begrenzung annehme im negativen Sinne, anfangen kann, über meine Schwächen zu lachen, dann bin ich erlöst. Das ist, glaube ich, was wir lernen müssen. Die Frage, eine Antwort auf die Frage, wer ich bin. Dann fange ich an zu leben, dann komme ich vor. Dann komme ich zum Zug. Und wenn ich dann in dem dritten Schritt danach frage, wer Gott für mich ist, da heißt es einmal in der Bibel ganz einfach, wir sind nun Gottes Kinder. Wir sind nun Gottes Kinder. Wow, habe ich mir gedacht. Oh, derjenige, der diese 10 Trilliarden von Sterne gebaut hat. Ich bin sein Eigentum. Der kennt nicht nur diese ganzen Sterne und die noch Erden drumherum und Planeten und was auch immer. Der kennt sogar mich. Ich bin sein Eigentum. Ich bin sein Kind. Ich bin von ihm geliebt, um dann auch lieben zu können. Wow. Dritte Szene. Die hat meine Frau erlebt. Kommt aber auch immer wieder vor in den Medien. Die Deutsche Bahn ist ja so aufgestellt, dass man ja Platzreservierungen kaufen kann. Man muss sie aber auch nicht. Man kann also einfach nur so einsteigen. Das heißt, die Deutsche Bahn weiß auch nicht, wer alles einsteigt in einen Zug. Das wüsste sie ja, wenn man sagt, wie jetzt beim TGV, da ist irgendwann fertig, jeder hat seinen Platz und Schluss aus. Bei der Deutschen Bahn ist das nicht der Fall. Mit dem riesen Nachteil, dass es eben vorkommt, dass meine Frau mich anrief, sie war in Mannheim im Hauptbahnhof, und in Mannheim im Hauptbahnhof rief sie mich an und sagte, also wir stehen jetzt hier und wir kommen nicht weg. Der Zug, der ist zu schwer. Sag ich, ja, und was passiert jetzt? Der ist zu schwer. Ja, sind zu viele drin mit Gepäck und so weiter, das schafft die Lokomotive nicht. Denke ich, heute, das gibt es ja gar nicht. Ja, und was passiert jetzt? Ja, der Schaffner geht durch den Zug und fragt, wer aussteigen will. Und ich habe dem Schaffner gesagt, sagte meine Frau, ich steige nicht aus. Das ist doch wieder ein wundervolles Bild. Also das kann man sich natürlich ärgern, man kommt nicht weg, wieder Verspätung oder man muss raus oder was auch immer. Aber ist das nicht auch ein Bild, wie es uns oftmals geht, wie schwer wir sind, belastet, schwer im Herzen? Schwer drückt etwas auf der Seele, die Verantwortung, die wir tragen. Das ist eben so der Punkt, wenn man in Positionen, Karriereleitern gestiegen ist, dann denkt man ja, das Leben, man ist angekommen, man kommt vor. Aber wissen Sie, was man da lernt? Wenn man an die Kanzlerinnen und Kanzler, wenn man die fragt, dann sagen sie, wie schwer das ist, weil man einsam wird, muss einsam die letzte Entscheidung treffen. Das kann einen schwer machen. Es kann einen schwer machen, wenn man in der Sorge um Menschen ist, die man lieb hat und man ohnmächtig sie begleiten kann, nur da sein kann, das lässt einen schwer werden. Da kommt man nicht vom Fleck. Man wird auch schwer, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, wenn das eigene Ich so fürchterlich dicke da ist, mit diesem Vorkommen, da kann man ein Leben lang beschäftigt sein, kommt nicht richtig vom Fleck, weil ich ja vorkommen muss. Ich glaube, dieses Ich ist das Schwerste, was wir haben, dieses Loszulassen. Loszulassen, von mir selber abzusehen, um sich selber sein zu können, um glücklich zu sein, dass es einen ganz anderen gibt, der mein Leben ganz reich machen kann. Nur so wird das Leben wirklich in der Fülle ergreifbar. Das vergessen wir immer. Wir glauben immer mit, ich komme vor und dann ist fertig. Dabei ist das doch das Großartige, dass jeder Einzelne, wie wir hier alle zusammensitzen, wir gemeinsam sind stark, in der Fülle unschlagbar. Das mit dem Vorkommen ist gar nicht das erste Thema, sondern wie kann ich vorkommen mit meiner Einzigartigkeit und der andere in seiner Einzigartigkeit, und das macht doch das Leben in der Fülle aus. Und wie schön ist es, da einen Gott zu haben, der von sich ganz absehen kann, um ganz da zu sein. Das ist die Definition von Gott. Der ist da in Bethlehem als Mensch in diese Welt gekommen, nicht weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen. Der ist da nicht gestorben irgendwann auf Golgatha in Jerusalem, weil er das da so toll findet, da mal zu sterben und Mensch zu werden, die Schmerzen wahrzunehmen, sondern weil wir sie mal erleben werden und dann mal was brauchen. Dieser Gott ist ganz da und uns ganz nahe gekommen. Es gibt kein größeres Glück, als Gott nahe zu sein, diesem Gott nahe zu sein. Fünfte Szene. Das Gegenteil jetzt von schwer. Das ist passiert in Wolfsburg, aber ich sag mal, alle 2 Monate kommt so eine kleine Nachricht, dass das der Deutschen Bahn passiert. Man fährt einfach am Bahnhof vorbei. Also in Wolfsburg gleich dreimal ist es passiert. Weiß ich, was dieser Bahnhof hat. Ich bin da schon mal gewesen, habe mir den dann auch unter diesem Aspekt angeguckt. Da fahren die einfach vorbei. Und das ist sehr ärgerlich, weil das ist nicht vorgesehen. Das heißt, es geht nicht. Wenn man einmal an einem Bahnhof vorbei ist, ist fertig. Dann muss man beim nächsten Bahnhof anhalten, alle aussteigen, die aussteigen wollten, und dann das Theater wieder zurückkommen. Das ist nicht vorgesehen, wieder zurück. Was für ein Bild wiederum für uns. Es war jetzt ärgerlich, aber ein Bild für das, was unser Leben ausmacht. Wir sind Getriebene. Wir sind flüchtig unterwegs. Erfolg, Ergebnis ist das Entscheidende. Und vor lauter diesem im Blick das Ziel zu erreichen, was man sich selber vorgenommen hat, oftmals ist man ja selber schuld, aber da gibt es auch Ziele, die einem gesetzt werden. Bei der Arbeit ist es zum Teil ein Albtraum. Diejenigen, die Arbeit haben, wissen das. Die wissen gar nicht, wie sie die Ziele immer schaffen sollen. Gehetzt, flüchtig, umtrieben ist man unterwegs. Und wir haben das Gefühl, wir haben immer keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Uns läuft die Zeit davon. Uns fehlt die Zeit. Und wissen Sie was? Ich habe das wirklich mal vor 9 Wochen gemacht. Da habe ich meinen Gott gefragt. Ich wäre ihm äußerst dankbar, so habe ich ihm gesagt. Er ist ja Konstrukteur des Kosmos. Ich ihm gesagt, ich wäre dankbar, wenn er mir doch 3 Stunden drauflegen würde pro Tag. Also 27 Stunden, habe ich gesagt. Ich komme nicht zurecht, habe ich ihm gesagt. Die Antwort war klar, es bleibt bei den 24. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir ankommen wollen im Leben, dass wir unsere Zeit wahrhaftig füllen mit dem, was wirklich zählt. Und es gibt einen wunderschönen Text, einen Anfang eines Psalms, wo es ja heißt, meine Zeit steht in deinen Händen, heißt es da. Das lesen wir oftmals falsch, sondern sagen, meine Zeit fließt durch deine Hände durch. Und schon haben wir wieder die Chance verpasst, bei Gott anzuhalten, sozusagen anzukommen und wahrhaft im Hier und Jetzt da zu sein. Im Hier und Jetzt. Das war schon am Anfang dieser Satz, alles hat seine Zeit. Im Hier und Jetzt, sagt Gott, sollst du ankommen. Da kommst du im Leben an, im Hier und Jetzt und nicht im Morgen. Und das hilft uns, ich sag's Ihnen, das hilft uns. Mich wundert überhaupt nicht mehr, dass wir nie in Bethlehem ankommen, in unserer Untriebigkeit, in dem stetig nach vorne gehen. Und nach Golgatha fahren wir glatt vorbei. Wir können nicht verstehen, was da eigentlich passiert ist zwischen Himmel und Erde am Kreuz von Golgatha. Meine Zeit steht in deinen Händen. Gott, du bist hier und jetzt da. Du kennst mich, ich bin dein Kind. Du kennst mich, Konstrukteur des Kosmos. 6. Szene und 6. Szene. Die habe ich auch erlebt. Es war wieder diese Nostalgiefahrt. Ich hatte einen Professor, der auf mich gewartet hat in einem Café. Ich wollte ihn eigentlich etwas ganz Wichtiges fragen. Hat nachher was mit der Kollekte zu tun. Den wollte ich was fragen. Es war ein älterer Mann, 78 Jahre alt. In Mannheim fuhr der ICE schon mal nicht mehr weiter. Was war los? Es ging die Tür nicht auf. Riesentheater, alter ICE. Die Türen gehen nicht auf. Irgendwann kam raus, eine Tür ging auf. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, was das für ein Theater war. Ich schaute mir das, ich hatte das Fenster auf, guckte da raus. Es war ein Rumgemurksel aus dieser einen Tür, bis die da alle draußen waren. Eine halbe Stunde Verspätung oder was auch immer, schon in Mannheim, Stuttgart, Mannheim. Eine Tür geht auf. Eine Tür geht auf. Das ist ein Bild für uns. Wir können dankbar sein, oftmals, wenn nur eine Tür aufgeht. Wir kriegen das mit den Türen aufmachen nicht hin. Und wissen Sie, das war für mich das endgültige Bild dafür, dass Gott die Faxen dicke hatte. Irgendwann hat er sie dicke gehabt, weil er das gesehen hat, dass wir die Türen nicht aufkriegen. Dann, wenn sie aufgehen sollen, das nützt ja nichts irgendwann, sondern dann am Bahnhof müssen die aufgehen. Und deshalb hat er sich aufgemacht. Deshalb ist er irgendwann gekommen, eben in Bethlehem als Mensch in dieser Welt. Und deshalb hat er einmal gesagt, ich mache alles, damit das funktioniert mit den Türen aufmachen und dem Leben. Und deshalb ist er irgendwann einmal in diese Welt gekommen und ist da in Bethlehem geboren, doch nicht damit wir hier jetzt in einer Jahrhunderten Nostalgie gucken, was das für ein toller Mensch war, dieser Jesus damals, wie der gelebt hat und dass er für die gute Sache auch gestorben ist. Und jetzt wälgen wir so in einer Überlegung, ach, ist das ein toller Mensch gewesen? Ja, ich sage immer, wenn das ein Mensch gewesen ist, an den ich mich jetzt erinnern sollte sozusagen, ja, dann frage ich mich immer, ja, ist das denn der beste Mensch gewesen? War denn Mahatma Gandhi nicht besser? Vielleicht überhole ich ja Jesus im Menschsein auch noch und Mahatma Gandhi auch noch und kriege mit 56 eine Anwandlung an Menschlichkeit und überhole alle. Dieses Geschehen in Jesus damals ist ein Geschehen Gottes. Gott ist Mensch geworden. Und darin ist er eben keiner wie Sie und ich. Ist in diese Welt gekommen, weil in dieser Welt die Türen oftmals nicht aufgehen. Und wissen Sie, einmal gehen die auch wirklich nicht mehr auf. Wir können ganz vieles machen. Aber irgendwann, wenn wir schwach werden in dieser Welt und sterben und keine Kraft mehr haben und der Tod kommt, da kann keiner von uns die Tür für jemand anderes aufmachen. Wir können sie selber noch nicht mehr aufmachen. Deshalb ist Gott in diese Welt gekommen, in Jesus, und ist gestorben, damit er uns im Sterben und im Tod einmal die Tür aufmacht, uns die Hand reichen kann als Freund und sagt, du bist mein Kind auf ewig, und uns das Licht gibt in dieser Dunkelheit, wo wir kein Licht und keine Tür aufmachen können. Wow, danke Deutsche Bahn. Ich habe es verstanden. Das wünsche ich Ihnen, dass dieser Jesus in Ihrem Herzen geboren wird. Immer wieder aufs Neue. Und das wird es, weil das ist geschehen und Ihnen zugesagt, dass es eine Tür geben wird auf ewig ins Leben. Amen.